Ich mag grundsätzlich keine Spiele, die zu viel Zufall drin haben, tatsächlich. Ich habe da einfach Pech. Ne? Also ich kann auch Siedler von Catan spielen, kann die besten Zahlen da haben, wenn man die würfelt oder die oft gewürfelt werden. Das sollte ja eigentlich viele Ressourcen bringen. Wenn ich die habe, dann werden die nie gewürfelt. Also ich habe einfach immer Pech. Das frustriert. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe keinerlei Einfluss mehr aufs Spiel, sondern das Spiel spielt mich, dann macht mir das persönlich keinen Spaß.
Ja, ihr hört schon, in dieser Episode geht es ein bisschen spielerisch zu. Damit hallo und willkommen an alle, die mit Mensch ärger dich nicht groß geworden sind und inzwischen wissen, dass das Leben noch ein paar komplexere Regeln hat. Willkommen also zum Podcast für Babyboomer. Ich bin Stefan, ich bin natürlich auch einer wie 15 Millionen andere in Deutschland. Und mein Anliegen hier ist, Antworten auf die Fragen unserer Generation zu suchen. Diesmal die Frage, wie bitte geht spielend älter werden? Oder gibt es Spiele, die Generationen miteinander verbinden können? Ich habe eine Expertin zu Gast, die sich wissenschaftlich und praktisch seit vielen Jahren mit genau diesen Fragen befasst und das so herausragend gut, dass sie und ihre Initiative schon mal den Preis, einen Preis der Bundeskanzlerin, also nicht ganz aktuell, erhalten haben. Ich freue mich auf den spielerischen Austausch mit Petra Fuchs. Hallo Petra.
Ja, hallo Stefan, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, liebe Petra, jetzt möchte ich dich erstmal vorstellen und deine Expertise zum Thema Spielen. Du bist Vorsitzende des Vereins Spielecafé der Generationen, Erfinderin des Generationen-Spielesiegels und hast deine Masterarbeit und jetzt ganz aktuell sogar deine Doktorarbeit in Sozialpädagogik, in sozialer Arbeit über Generationen verbindende Spiele geschrieben. Habe ich damit die wesentlichen Punkte deiner Spielebiografie genannt?
Da gibt es bestimmt noch ein paar mehr, aber ich glaube, das sind die wir heute auf jeden Fall fokussieren können. Ja.
Ja, dann fangen wir mal mit dem Anfang an. Was ist denn das erste Spiel deines Lebens, was du als Kind gespielt hast, an das du dich erinnern kannst?
Ja, das ist tatsächlich Risiko. Also mein Vater hat das immer mit mir gespielt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass es mir das Spielen fast vermiest hat, weil er hat mich nie gewinnen lassen und er war echt gut in Risiko. Aber trotzdem waren das natürlich auch schöne Zeiten. Ich erinnere mich da schon gerne zurück, allein deshalb, weil wir auch Zeit miteinander verbracht haben.
Wie ist das heute? Du bist berufstätige Mutter, darf ich sagen. Findest du da noch genug Zeit zum Spielen?
Ja, jetzt, nachdem ich meine Doktorarbeit abgegeben habe, habe ich wieder etwas mehr Zeit. Während ich geschrieben habe, war das natürlich etwas schwierig. Und ich spiele tatsächlich sehr viel. Ich spiele ja nicht nur mit der Familie, ich spiele ja eben auch mit Freunden sehr gerne, im Verein, ohne Verein, mit meinem Partner, also wo immer sich eigentlich eine Möglichkeit ergibt.
Kannst du denn dir selbst und uns erklären, wie aus dem kindlichen Spaß am Spiel dein Lebensthema wurde, wie sich das entwickelt hat?
Ja, tatsächlich. Das kann man bei mir, glaube ich, ganz gut abzeichnen. Ne? Also ich würde mal sagen, so nach der Periode des Risikospielens hatte ich dann erstmal eine kleine Spielepause. Und ich habe dann, als ich vielleicht Anfang 20 war, bin ich durch Freunde wieder an Spielen gekommen und begonnen haben wir eigentlich mit Siedler von Catan und Bonanza. Das war dann eigentlich so im Grunde das, was ganz, ganz oft auf den Tisch kam. Und dann haben wir über die Eckenfeldener Spieletage habe ich dann andere Leute kennengelernt, die eben auch mal etwas andere Spiele gespielt haben. Ne? So Spiel des Jahres Spiele kennt man ja. Die haben wir am Anfang natürlich auch ganz oft auf den Tisch gepackt. Und dann haben wir eben eine ganz große Vielfalt an Spielen kennengelernt, die darüber hinaus ging. Und das hat uns total neugierig gemacht. Und dann haben wir uns halt zum Spielen getroffen und unsere private Gruppe, die wuchs dann so ein bisschen. Und dann haben wir uns in öffentlichen Räumen eben auch getroffen. Und ja, ich habe ja dann soziale Arbeit studiert, relativ spät, berufsbegleitend. Und da haben wir ein Praxisprojekt machen sollen. Und dann war irgendwie klar durch die Erfahrung, die ich da so hatte, also wir haben immer wieder Menschen, die wir nicht kannten, die zum Spielen mit dazugestoßen sind, aber wirklich jeden Alters. Und es war halt so die Erfahrung, dass dieses Spielen halt verbindet, dass es eigentlich gar nicht wichtig war, wie alt man war, wo man herkam, was man für einen Beruf gemacht hat, vielleicht sogar auch unwichtig, wie man als Person in der Persönlichkeit war. Da konnte man über das Spiel einfach wunderbar zusammenkommen. Und dann hatte ich eben die Idee, eine Begegnungsstätte zum Thema Spiel zu gründen.
Na, lass uns mal einsteigen mit deinem Studium, beziehungsweise dem Ende des Studiums der Masterarbeit. Die hast du ja gemacht über Generationen verbindende Spiele und hast Kriterien ermittelt, die Generationen beim Spielen verbinden. Welche sind das denn?
Genau. Ich habe mich da so ein bisschen angelehnt an die Technische Hochschule Nürnberg, die ja Spiele analysiert. Die guckt also, was gibt es denn da eigentlich, was so in so einem Spiel drin steckt an Elementen. Ja, also ein Element ist zum Beispiel Kooperation oder dass man Ressourcen sammelt oder dass man im Team zusammenarbeitet oder eben auch sowas wie es ein Zufallsfaktor mit ausschlaggebend dafür ist, dass unterschiedliche Altersgruppen ähnlichen Spielespaß und auch ähnliche Spielechancen haben im Spiel.
Ist das die entscheidende generationenverbindende Regel oder gibt es da noch ganz andere und mehr?
Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Wenn wir uns Schach anschauen oder Mühle, Dame, das wird gerne als generationentauglich genannt. Und die Ausnahme hat damit was zu tun, dass ein Spiel sehr, sehr bekannt ist, tradiert, sagen wir, historisch tradiert. Ja, das heißt, das ist schon kulturell irgendwo in unserer Gesellschaft verankert. Ja, dann spielt es keine große Rolle mehr, ob das jetzt wirklich generationentauglich ist, sondern dadurch, dass es jeder kennt, verbindet das dann.
Jetzt haben wir eine Regel und eine Ausnahme. Gibt es denn andere Dinge, auf die beim generationenverbindenden Spiel zu achten ist, die du als Kriterien gefunden hast?
Naja, wir könnten zum Beispiel uns über das Material unterhalten, ja, wie das gestaltet ist, ne? Dass das natürlich eine große Rolle spielt, ob Texte groß genug sind, auf den Karten zum Beispiel, ob Figuren schnell umfallen oder Farben deutlich sind, dass man die gut erkennen kann. Auch wenn wir jetzt nicht in Richtung Farbenblindheit gehen, ja, aber das ist natürlich, spielt das auch eine Rolle. Und dafür, sorry, müssen wir nicht mal alt sein, ja. Also ich habe eine Brille, ne? Also auch ich bin total froh, wenn die Sachen gut zu entziffern und gut zu erkennen sind, ja. Also auch das spielt eine große Rolle. Und dann natürlich auch so Dinge wie der thematische Zugang. Ne, so. Also klar, ist es zu abstrakt, wird es Kinder nicht abholen, ist es zu kindlich, holt es die Erwachsenen nicht ab. Ne? Also auch sowas kann mit eine Rolle spielen.
Gibt es denn umgekehrt Kriterien, die generationenübergreifendes Zusammenspielen erschweren?
Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass Spielelemente schwierig sind, wo es um Zeitdruck geht. Ja, also dass das eher ausschließt oder wo es um Geschicklichkeit geht.
Spannend. Ich hätte jetzt aber noch mal eine ganz andere Frage, nämlich kann man sagen, dass jede Generation in der deutschen Nachkriegsgeschichte ihr Signature-Spiel hat? Also kannst du ungefähr Jahrgänge erkennen am Lieblingsspiel?
Ja, das ist gar nicht so einfach und das hat was damit zu tun, dass das Thema Spielen zwar, wenn wir zurückschauen, die Geschichte des Spiels natürlich, seitdem es Menschen gibt, im Grunde schon immer präsent ist, aber deswegen gab es ja nicht schon eine immense Auswahl. Ne? Das heißt, es gibt halt einfach Spiele, eben wenn wir jetzt schauen, wie Schach oder eben Mensch ärgere dich nicht, was du auch genannt hast, was jetzt eben Anfang 1900 bei uns Einzug gehalten hat, ja, die sehr bekannt sind, aber es gab ja auch nicht sehr viel andere. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie wie heute, da kommen 1000 Spiele im Jahr neu raus, ja, eine immense Wahl, wo dann irgendwas hervorgestochen hätte.
Also ich mache jetzt doch nochmal einen Anlauf mit Generationenspielen, nämlich mit Spielen meiner Generation. Aus gegebenem Anlass habe ich mich vorbereitet. Ich habe mal nachgeschaut, die Spiele, die bei uns zu Hause gespielt wurden, Mensch ärgere dich nicht, gibt es seit 1910. Monopoly seit 1933, Malefit seit 1960, das Spiel des Lebens auch seit 1960. Später mit den Kindern haben wir öfter Cluedo gespielt. Ich habe jetzt gelernt, das gibt es seit 1948 schon. Und Activity haben wir noch später gespielt, ganz offenkundig, weil das gibt es erst seit 1990. Ist das jetzt so eine typische Boomer-Spiele-Sammlung oder könnte das auch ganz anders aussehen bei Jahrgängen, die so Mitte 50 bis Ende 60 Jahre alt sind?
Ich glaube tatsächlich, dass das eine per se typische Spielesammlung ist, ganz unabhängig vom Alter. Und zwar deshalb, weil das natürlich Spiele sind, die wir, da sind jetzt überwiegend auch Spiele dabei gewesen. Ne? Also ich glaube, dass einfach Spiele, die diesen Preis bekommen, mit die bekanntesten sind, weil die in allen Läden landen. Ja, und zwar spiele ich ganz andere Spiele, aber die hat man eher in den Spielläden. Da muss man in wirklich klassische Spieleläden reingehen oder die im Internet bestellen. Also die kriegt man eben nicht im Müller, ne? So, oder im Rufu, in diesem Kinderspiel. Geschäft, ne? Sondern da hat man halt eher so diese klassischen. Und wenn ich mir meine Kinder anschaue, ich bin jetzt eine Spielemutter, die haben auch, da steht Risiko, da spielt Mensch, ärgere dich nicht, Spiel des Lebens, eins der Lieblingsspiele meines Sohnes, ja. Obwohl es natürlich heute auch Spiele gibt, die sehr viel vielfältiger und ja, ich sag mal, wo man so viel entdecken kann, so viel Neues, Neuartiges, wo man wirklich richtig überrascht wird, ja. Aber das ändert nichts daran, dass diese Spiele trotzdem immer noch sehr, sehr gern gespielt werden.
Wie alt sind deine Kinder?
Mein Jüngster ist jetzt 12 und das geht dann hoch bis, ich habe auch erwachsene Kinder, die spielen als Teenager eher weniger, ne, so, und wenn sie erwachsen sind, fängt es wieder an und mein 12-Jähriger, der spielt tatsächlich noch sehr gerne. Genieße ich noch so lange, wie es funktioniert.
Ja, spannend. Jetzt tippst du so einen Verdacht von mir an, nämlich, dass wir als Kinder, Jugendliche, Schüler viel spielen, gerne spielen und dann tendenziell als Rentner wieder und dazwischen die sogenannte Rush Hour des Lebens. Da haben wir vor lauter Rush Hour nicht so viel Zeit zum Spielen. Ist das jetzt Vereinfachung, Klischee oder bildet das so eine gesellschaftliche Mehrheit ab?
Ja, ich glaube, wenn wir das natürlich so auf die gesamte Gesellschaft übertragen, dann wird da schon was dran sein. Jetzt bewege ich mich ja in anderen Kreisen. Da würde ich eher sagen, die Spielerkinder, die spielen als Teenie nicht, weil das einfach doof ist, was die Eltern machen. Da haben die keine Lust drauf. Die wollen was anders tun, ne? So. Und dann kommt das aber wieder als junge Erwachsene, meist im Studium. Also ich glaube, das ist es so ein klassisches Alter, wo ganz viele wieder zum Spiel finden. Und dann natürlich auch wieder, wenn die eigenen Kinder da sind, ja, dass man zum Spielen kommt. Aber da spielen wir ja dann auch Kinderspiele. Ne? Aber was wir ja auch haben, sind eben Spiele, die Erwachsenen Spaß machen, die wirklich sehr viel Spaß machen. Ne? So. Und wer da dazu findet, das ist, glaube ich, einfach eine Typsache. Ob das ja, ob das mich fesselt, ob das ein Hobby von mir ist oder nicht, das ist einfach Charakter- und Typsache.
Aber so die Spielesammlung mit Mühle, Halma etc., die ist noch, gehört noch zur Haushaltsgrundausstattung, unabhängig von Charakter und Typ. Oder ist das auch Klischee?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Haben wir zum
Ah,
Beispiel auch ein
spannend.
Spielecafé. Ja, wir haben fast 2000 Spiele da und trotzdem gehört die Standardspielesammlung dazu, weil Menschen kommen, die eben diese Spiele kennen und spielen möchten und mit neueren Spielen vielleicht auch überfordert werden. Und ich sage auch immer, das ist auch völlig okay. Also wir haben so in der Spielebranche auch manchmal so ein bisschen so dieses Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly. Im Übrigen, ich mag die Spiele auch nicht, aber ich finde halt einfach, dass das keine Rolle spielen darf. Wichtig ist, dass wir Spiele haben, die Leute begeistern und dann ist das ganz, also ist das unrelevant, welches Spiel das ist. Und deswegen muss ich die Spiele auch vor Ort haben, die Leute begeistern.
Aber jetzt wüsste ich schon gerne, warum du nicht gerne Mensch ärgere dich nicht spielst.
Ich mag grundsätzlich keine Spiele, die zu viel Zufall drin haben tatsächlich. Ich habe da einfach Pech. Ne? Also ich kann auch Siedler von Catan spielen, kann die besten Zahlen da haben, wenn man die würfelt oder die oft gewürfelt werden. Das sollte ja eigentlich viele Ressourcen bringen. Wenn ich die habe, dann werden die nie gewürfelt. Also ich habe einfach immer Pech. Das frustriert. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe keinerlei Einfluss mehr aufs Spiel, sondern das Spiel spielt mich, dann macht mir das persönlich keinen Spaß oder sehr wenig Spaß. Ich mag Spiele mit Zufall, wenn ich noch irgendwie trotzdem was damit anfangen kann, was beeinflussen kann. Ja. Und das ist halt bei Mensch ärgere dich nicht der Fall. Bei Monopoly, ja, also es ist auch sehr langatmig und oder kann sehr langatmig werden, je nachdem, mit wem man spielt, auch sehr frustrierend. Genau. Aber das ist halt, wie gesagt, Geschmackssache.
Ja, jetzt hau mal raus. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Oder am besten deine drei Favoriten?
Genau, hast die Kurve noch mal gekriegt, weil das Lieblingsspiel ist echt schwierig, weil also ich spiele am liebsten unterschiedliche Spiele und lerne immer wieder Neues kennen, aber ich habe doch durchaus Spiele, ich gucke gerade so ein bisschen in mein Spielregal, ich habe durchaus Spiele, die ich sehr gerne spiele. Das ist einmal Flügelschlag. Hast du schon mal gehört? Weiß ich nicht. Da hat man, ja, das ist das Naturthema. Man hat hunderte von einzigartigen Vogelkarten. Da lernt man sogar noch was über Vögel. Und man muss halt einfach, ist so ein bisschen ein Strategie, ein Einsatzspiel, ja, wo man Arbeiter einsetzt und sich entscheiden muss, was man macht. Und es geht im Grunde darin, dass man halt so sein Kultur, also sein Biotop da mit den Vögeln aufbaut und dass die Eier legen. Und das muss aber alles auch passen. Je nach Vogelart wollen die eben nur in das Gebiet oder in das Gebiet. Genau. Also das mag ich sehr gerne, weil es schon einen kleinen Anspruch hat, aber sich von Menschen auch lernen lässt, die da offen sind und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Strategie spielen. Und das geht auch noch ein bisschen komplexer. Wir bleiben wieder bei einem Naturthema. Also ich mag dann als zweites noch sehr gern Arche Nova. Und das ist im Grunde ein Spiel, wo ich meinen eigenen Zoo aufbaue und dann auch die Tiere wieder auswildern muss. Und das ist recht komplex. Genau. Und da spielt man dann auch mal 3 Stunden. Das ist kein Problem. Jetzt brauchst du noch ein drittes, gell? Einen habe ich noch. Ha, das ist gar nicht so einfach. Ja, dann gehen wir doch mal zu was Einfacheren. Das ist tatsächlich auch ein Spiel, was das Siegel hat. Und das mag ich gern, weil es hat tatsächlich auch jedes Alter, also es spricht zum Beispiel auch mein Sohn total an. Und das ist Splendor. Ja. Und da habe ich halt so kleine Edelsteinchen. Für die Edelsteinchen kaufe ich mir halt unterschiedliche Karten mit unterschiedlichen Werten und baue mir da so eine Engine auf und versuche dann da an Siegpunkte zu kommen. Und das ist halt in einer halben Stunde gespielt. Das macht total viel Spaß und ist auch von der Grafik her total ansprechend. Genau, das spielen wir auch sehr, sehr gerne.
Also, das sind schon mal 3 Spiele, von denen ich noch nie gehört habe.
Ja.
Ja, muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen nach dieser Episode. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner wissenschaftlichen Arbeit. Da fand ich noch einen Punkt ziemlich faszinierend, nämlich du hast herausgefunden, dass der Spielort bzw. der Spielraum im Wortsinne die Räumlichkeit Einfluss hat auf das Spielerleben. Kannst du das mal ein bisschen erklären?
Ja. Genau, gerade wenn wir halt mit unterschiedlichen Altersstufen spielen, von Kinder bis Überwachsene bis hin zu SeniorInnen, ist es einfach so, dass das Einfluss darauf hat, erstmal wie wohl ich mich fühle, wie vielleicht auch die Lautstärke in dem Raum beschaffen ist, ja, ob ich gut was verstehe, ob mich irgendwie schnell was stresst, ob es einladend ist, so hell und freundlich, ja, oder ob ich halt eher in einem dunklen Raum sitze mit vielen Menschen und da eben nicht gut zurechtkomme, ne? Und also das hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir das Spiel selber dann empfinden, weil wir diese Außeneinflüsse überhaupt nicht ganz abstellen können, ne? Und wenn wir irgendwo hinkommen, Wohlfühlatmosphäre, Temperatur passt, Lautstärke passt, ja. Die Spielerklärung ist vielleicht auch noch sehr eingänglich und zugänglich auch, zugewandt, ja, dann wird das natürlich auch mein Spielgefühl eher positiv beeinflussen.
Das gilt für alle Altersklassen,
Ja.
sagst du, aber ich will jetzt nochmal auf was raus, was vielleicht eher Unterschiede ein bisschen deutlich macht. Du hast ja in deiner Arbeit Menschen aller Altersklassen gefragt. Wo unterscheiden sich denn die Interessen von Opa, Kindern und Enkeln?
Ja, also genau, also gerade ab einem gewissen Alter ist es tatsächlich, dass die Neigung zu Klassikern also deutlich wird, ne? Also zu Dame, Mühle, Schach, wie auch immer. Also alles, was man eigentlich seit oder Skat oder bei uns wird ja Schafkopf in Bayern gespielt, ne? Also alles, was man eben schon sehr, sehr lange kennt und vielleicht auch schon selber von den eigenen Eltern und Großeltern gezeigt bekommen hat, ja. Das heißt, oder auch was Einfaches wie Kniffel. Also da ist im Grunde ein deutlicher Zugang dazu, ja, zu merken. Und bei den Teenagern, wenn man, oder bei den Jüngeren, wenn wir da mal schauen, die wollen es halt einfach spannend haben. Ja? Sind neugierig auf bunte Sachen, auf Fantasy, so in die Richtung. Beziehungsweise wollen eher auch Sachen, die nicht so lange dauern.
Das sind ja eigentlich ziemlich deutliche, ausgeprägte Generationenunterschiede. Und du hast vorhin mal gesagt, ihr habt 2000 Spiele in eurem Spielecafé der Generationen zur Verfügung. Dauert es da nicht ewig, bis man sich überhaupt geeinigt hat, was zu finden, wo es um gemeinsame Interessen geht?
Ja, also typischerweise ist man natürlich von der Menge auch überfordert. Das ist schon klar. Ja, gerade wenn ich mir die altersgemischten Gruppen anschaue, ist natürlich unser Generationsspielsiegel schon ein guter Hinweis. Also die Spiele kommen sehr, sehr regelmäßig auf den Tisch. Wir haben auch die Klassiker, die auf den Tisch kommen. Und ansonsten ist immer gut, wenn wir Spiele empfehlen, die auf Mechanismen aufbauen, die schon bekannt sind. Das heißt, wenn jemand erzählt, ja, früher haben wir Kniffel gespielt, dann haben wir einen Kniffelmechanismus, den es auch in sehr vielen neueren Spielen gibt, erweitert, ergänzt, wie auch immer. Und dann kann man genau diese Spiele auch herausholen, weil da ist dann schon was Bekanntes in dem Spiel drin. Ja, also da kann man wunderbar andocken. Ja, und ansonsten wird einfach gespielt, was gerade ins Auge sticht, wie es halt mal so ist, wenn man vor so einem vollen Spieleregal steht, ne?
Und welche Spiele werden bei euch bewusst nicht gespielt oder nicht angeboten, weil sie nicht ins Konzept von generationenverbindendem Spiel passen?
Ja, zum Beispiel Spiele, die eine gewisse Altersfreigabe erfordern. Oder was wir auch nicht haben, ich nenne jetzt aber keinen Verlag, weil ich möchte mich jetzt auch nicht in die Nesseln setzen. Also wir gucken, also wir finden Spiele schwierig, die thematisch, keine Ahnung, wo mal irgendein ein Tier stopft, bis es platzt oder, ne, also die thematisch einfach sehr fragwürdig sind oder auch die von der Qualität her sehr fragwürdig sind. Es gibt sehr viele dieser typischen Plastik-Kinderspiele zum Beispiel, die eigentlich auch als Partyspiele gern genommen werden, die haben wir also eigentlich gar nicht mehr. Ja? Die gehen schnell kaputt, die frustrieren beim Spiel und wir sortieren somit immer alles aus, was nicht gut ist, also was nicht Spaß macht, was von der Qualität nicht passt. Und wir haben ja sehr viele Spiele, also sortieren wir natürlich auch gut und auch streng aus. Also sprich, es muss vom Gefühl her, muss es so sein, dass wir sagen, das ist ein Spiel, was auch gerne gespielt werden will. Ja, also wir horten nicht.
Ihr hortet nicht, aber ihr seid ein Hort für alle Generationen. Wer kommt denn soziologisch gesehen zu euch und wer bringt wen mit? Die Großeltern, die Enkel, die Großeltern, die Mittleren, alle beiden. Also kannst du mal ein bisschen aufdröseln, wer ins Spielecafé der Generationen kommt, welche Gruppen?
Ja, mittlerweile finden tatsächlich alle zu uns, aber vielleicht, wie es sich entwickelt hat, weil das ist nämlich schon spannend. Also wir, die das gegründet haben, sind ja im Grunde eigentlich so die Generation zwischen 30 und 50. Ja, einfach weil wir als Hobby spielen haben. So, und dann waren wir uns relativ sicher, dass das kein Problem ist, auch Jugendliche und SeniorInnen und alle Altersgruppen, Familien an Bord zu kriegen. Und am schwierigsten war, als wir, also zu Beginn, die ersten 2, 3 Jahre, waren die Senioren zu begeistern, tatsächlich. Warum auch immer, da gab es eine Hürde irgendwie, irgendeine geartete Hürde, die für uns nicht so wirklich begreifbar war. Und die haben wir lösen können, als wir dann ein Seniorencafé angeboten haben. Ja, so ein, einfach, dass wir sagen, spezieller Zeitraum. Und dann ist da, das hat dann funktioniert und dann kam eben raus, dass die Hürde war, die Sorge, ja, dass Jüngere vielleicht zu viel erwarten von der Spielkompetenz, von der Schnelligkeit, vom Verständnis, von der Art der Spiele und das hat halt gehemmt, ja. Von daher war dieser Zugang erstmal unter Gleichaltrigen zu sein, der hat das dann geöffnet.
Wer geht denn als Senior bei euch durch oder auch Seniorin?
Ja, die sind bei uns tatsächlich ab 63 bei uns offiziell, ja.
Huch, das ist jetzt überraschend präzise. Warum nicht 64?
Tja, man muss sich irgendwann, nee, man muss sich irgendwie ja festlegen, ja. Und es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie man einstufen kann. Und wir haben deshalb das Ganze so präzisieren müssen, weil wir ja auch einen Beitrag für SeniorInnen haben, der reduziert ist, der ein bisschen günstiger ist. Wir wissen ja so, ne, in der Rente ist das nicht unbedingt so einfach. Und deswegen, genau, haben wir einfach dann das so festgesetzt.
So, ich habe jetzt
Ja.
verstanden, wie ihr Senioren gewonnen habt. Sind die ungefähr ein Drittel eurer Besucher und die beiden anderen Drittel verteilen sich auf mittlere Generationen und Enkel, also Kinder, Jugendliche?
Die am stärksten vertretene Altersgruppe ist sicherlich noch immer zwischen 30 und 50, weil das natürlich auch die Personen sind, die die Familien, die Kinder haben, beziehungsweise selber eben total spielaffin sind. Und die Seniorinnengruppe ist die zweitstärkste Gruppierung. Die Jugendlichen, die sind am wenigsten vertreten.
Das ist ja interessant. Kann es sein, dass die lieber gamen statt spielen? Oder kannst du überhaupt mal den Unterschied erklären, Gamer und Spieler?
Ja, ich bin, nachdem ich beides bin tatsächlich, kann ich das. Ja,
Ja, war mal nicht klar.
ja,
Umso
das.
besser. Wie geht denn das?
Das geht, wenn man Zeit hat, aber genau. Der Punkt ist eben so, dass natürlich im englischsprachigen Raum gibt es dort eben die Unterscheidung zwischen Play und Game alleine schon mal, ja. Und wenn wir in Deutschland von Games hören, dann ist das verbunden mit digitalen Spielen. Ja, das ist von der Übersetzung her ist das natürlich nicht richtig. Ja, Games sind analoge sowie digitale Spielen und das Play ist eher die Spieltätigkeit, die wir ausführen. Ja, aber so ist das und so wird das im Grunde begrifflich auch verwendet. Und klar, wir können natürlich schon sagen, dass Jugendliche sehr viel mehr im digitalen Bereich unterwegs sind, ja, was die Spiele angeht. Das ist halt einfach so. Aber das sind übrigens auch viele Erwachsene. Also das ist gar nicht mal so zu unterschätzen, wie viele 50-jährige Gamer sind. Na, also das ist doch eine hohe Anzahl. Genau. Und auch das ist im Übrigen völlig in Ordnung, weil einfach die Spieltätigkeit an sich ja das ist, was auch sinnstiftend ist. Ich selber, auch wenn ich beides mache, mag analoge Spiele ein bisschen mehr, weil ich da natürlich den Austausch und den persönlichen Kontakt habe, der mir sehr viel gibt. Ja, dieses Miteinander lachen können ist halt am Spieltisch doch anders, wie wenn wir das übers Mikrofon jetzt hier machen. Das ist schön, ne? Aber das ist schon noch mal ein bisschen anders. Na, so.
Also ich würde mich auch lieber im richtigen Café bei euch treffen, in 3D. Aber jetzt zum Schluss gerne der Blick in die Zukunft. Welche Spielarten siehst du gerade auf dem Vormarsch, also die so Schule machen und verstärkt Publikum
Ja,
gewinnen?
es ist jetzt zwar nicht so neu, sondern seit ein paar Jahren schon auf dem Vormarsch, aber ich glaube ungebrochen, das sind tatsächlich alle Natur-, Tier- und Umweltthemen, wenn die in Spielen aufgearbeitet werden. Das zieht total an, ja. Ohne übrigens belehrend zu sein, also das sind die Spiele meistens gar nicht, die es da so draußen gibt. Also das sehe ich so ein bisschen so. Und weiterhin werden auch die Spiele gut ankommen, die einfach schnell gehen, die schnell erklärt sind und trotzdem, wo man bei lachen kann. Ja, also die werden immer eine große Rolle spielen und wahrscheinlich immer mehr Erfolg haben, wie jetzt die Strategiespiele, die 3 Stunden dauern.
Jetzt haben wir ja überraschenderweise demnächst schon wieder Weihnachten und wenn jetzt Oma und Opa den Enkeln etwas schenken wollen, was sie am Ende vielleicht sogar zusammen spielen können, ich könnte mir vorstellen, du hast da mindestens einen Tipp.
Genau, gerade wenn es auch um gemeinsame Spielezeit geht, kann man bei uns auf der Website alle Spiele sehen, die das Generationsspielsiegel bekommen haben. Wir haben jetzt 3 neue Spiele ausgezeichnet, deswegen sind die anderen im Übrigen der Vorjahre nicht weniger wert. Also die kann ich alle bedenkenlos empfehlen. Und da haben die sogar in unterschiedlichen Anspruchskategorien, also zumindest jetzt eins davon sticht hervor. Also wir haben einmal Flip 7 mit einem Spiel, was sehr, sehr schnell geht. Ich meine, das kann sogar bis 18 Personen gespielt werden. Das ist auch großartig. Ein einfaches Kartenspiel, was aber sehr viel Spaß bringt. Und wir haben Krakel-Orakel, wo man was zeichnen muss, aber nicht zeichnen können muss und man gemeinschaftlich spielt, also miteinander, ne, nicht gegeneinander. Und wer ein bisschen also ein bisschen Anspruch haben möchte, ein bisschen Strategie im Spiel, weil wir sagen auch immer, wir wollen das auch Kindern oder auch SeniorInnen nicht absprechen, anspruchsvolle Spiele spielen zu wollen, da wäre dann Botanicus zu nennen. Ja, so ein kleines Strategiespiel, so 45 Minuten lang, genau, aber eben auch nicht wahnsinnig komplex. Da kommt man schon gut rein, trotz alledem.
Also auf das Generationenspiele-Siegel achten als Auswahlkriterium.
Ja, genau. Also die Spiele, die das Siegel haben, haben wir insofern getestet, dass es wirklich egal in welchem Alter gleichermaßen Spaß macht und gleichermaßen Chancen bringt. Und natürlich ist ein gewisser Anteil immer noch von Vorlieben abhängig. Das ist ganz logisch, ne? Also das können wir nicht testen. Und dass das Material eben auch passt und dann daran nicht scheitert.
Auf die Spiele mit dem Generationensiegel verweisen wir in den Shownotes und ja, das ist auch schon ein Hinweis. Wir kommen langsam in die Schlussrunde. Da frage ich sehr gerne, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und dich frage ich ganz spezifisch, welches Spiel hast du kürzlich zum ersten Mal gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich gestern Spiele getestet, weil ich ja auch Spiele rezensiere auf unserem Blog. Gespielt habe ich und für gut befunden Der Wald von Mystaria vom Verlag Moses. Das ist ein ganz kleines Plättchen-Legespiel, wo man noch so Häuschen auf die Plättchen legen muss, auf die Landschaften und dadurch Punkte generieren kann. Genau. Ist zwar ein bisschen kleines Material, aber wunderschön gestaltet, sehr ansprechend und die Regeln innerhalb von 2 Minuten verstanden. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen.
So, und umgekehrt könnte ich mir vorstellen, wer so viel spielt wie du und ständig neue Spiele kennenlernt, der sagt auch mal zum alten Spiel: Danke, tschüss, das war's, war schön mit dir, dich spiele ich jetzt nicht mehr. Wann hast du ein Spiel zum letzten Mal gespielt? Und welches natürlich?
Ja, es gibt eins, ich werde den Namen allerdings nicht nennen.
Warum denn nicht?
Ich rezensiere ja Spiele, dann würde ich die ja in die Tonne hauen. Aber ich kann zumindest erklären, dass für mich ein Spiel auch wieder schwierig war, wo der Glücksfaktor so hoch war. Und das machte eben das Spiel selber nicht schlecht. In meiner Spielerunde hat es nämlich Spaß gemacht. Und wo es einfach darum ging, alleine durch Würfeln gewisse Vor- oder Nachteile zu haben. Ich musste würfeln, um zu sehen, wie viele Karten ich nachziehen darf und so weiter. Und ich habe natürlich immer nicht das Richtige gewürfelt. Also habe ich als Einziger am Tisch immer so gut wie keine Karten mehr auf der Hand gehabt. Und das ist halt frustrierend. Genau, und solche Spiele mag ich halt einfach gar nicht. Ne? Wenn ich keinerlei Chance habe, obwohl ich eigentlich ja ganz gut spielen könnte, sondern einfach nur, weil der Würfel immer schlecht rollt.
Ja, das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass Mensch, ärgere dich nicht, kein Spiel für dich ist, weil du dich ärgerst.
Ach, es ärgert mich nicht mehr, weil ich spiele es ja nicht mehr. Das passt schon, ja.
Dann haben wir ja doch eins, was du nicht mehr spielst.
Ach, hast du mich erwischt.
So, und jetzt noch ein Blick ganz, ganz weit in die Zukunft. Du hast schon so viel gespielt, du kennst so viele Spiele. Hast du das Gefühl, also es gibt immer wieder was Neues oder kommt immer öfter der Eindruck, kommt mir bekannt vor?
Ja.
More of the same, hat eine andere Verpackung, aber...
Nein, also auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich habe das Potenzial noch gar nicht annähernd ausgekostet von dem, was wir da an Spielen haben, wie spannend die sein können, wie interessant die sein können. Man muss wirklich unbedingt mal woanders einkaufen, nicht nur im Müller, sondern mal in Spielegeschäfte gehen. Es gibt so interessante Mechanismen, wovon eben 95% der Gesellschaft noch nie was gesehen und gehört haben. Ne? Also ich habe jetzt auf der Spielmesse, auf der Spielwiesn in München, habe ich mir zum Beispiel ein Horrorspiel gekauft, ja, witzigerweise. Und da ist ein Riesenhaus auf dem Tisch, was aufgebaut wird. Und auf der einen Seite sitzt dann der Mörder. Ist jetzt kein schönes Thema, ich weiß schon, aber ich brauche auch mal was Besonderes. Und auf der anderen Seite sitzen dann die zwei, drei anderen Personen, die dann eben die Menschen spielen, die dann eben versuchen, aus diesem Haus zu entkommen. Ja, und also das ist so grandios und so toll gemacht. Ich überlege, das Haus aufgebaut in mein Regal zu stellen, weil das so toll ausschaut und auch spielmechanisch total spannend ist. Ja? Und so Spiele kommen tatsächlich immer wieder raus und ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, wenn es nicht so wäre, weil wir haben ja gut fast 1000 Spiele im Jahr, die neu rauskommen und wenn da nicht immer wieder innovative Spiele dabei wären, dann würde ja nie ein Spiel irgendwie mal zum sogenannten Hype werden. Ja, also wir brauchen immer wieder neue und interessante Sachen und ich glaube, da lassen sich die Leute, die das erfinden, auch ganz schön was einfallen.
Ein flammender Appell fürs Weiterspielen, ein tiefer Glaube an die Kreativkraft der Spielebranche und ja, ich habe bei dir natürlich die Freude am Spielen gehört und hoffe, du hast nicht das Gefühl, dass du in den letzten Minuten irgendwie Zeit verloren oder verspielt hast.
Nein, es war wunderbar. Danke dir, Stefan.
Ich wünsche jedenfalls alles, alles Gute für deine Zukunft im und mit dem Thema Spielen.
Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ciao.
Wem diese Episode gefallen hat oder gar der Ansatz des ganzen Podcasts, kann das gerne zum Ausdruck bringen. Am besten durch eine Bewertung bei Apple oder bei Spotify oder durch einen Kommentar. Wir danken für das Interesse und hören uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut.